SBS in deutscher Sprache. Sie hören SBS Radio mit Christian Fröhlicher. Jetzt im Programm ein Studiogast, Katharina Stracke aus Melbourne.
Sie hören SBS German im Radio, Internet und auf Ihrem Smartphone.
Guten Abend, Katharina.
Guten Abend.
Sie arbeiten in Melbourne am Walter and Eliza Hall Institute for Medical Research, das sogenannte WEHI. Was machen Sie da genau?
Genau, ich bin da momentan Doktorandin in meinem letzten Jahr, also hoffentlich bald fertig. Und ich spezialisiere mich da auf Parasitenforschung.
Was heißt das?
Das heißt, ich arbeite als Doktorandin in einer Forschungsgruppe mit einem Principal Investigator, also einem Laborchef sozusagen, der mehrere Postdoktoranden und Doktoranden beaufsichtigt in ihren verschiedenen Forschungsprojekten. Und mein spezielles Forschungsprojekt spezialisiert sich eben auf gastrointestinale Würmer, Parasiten sozusagen.
Das sind also Dinge, die sehr viele von uns haben. Also ich glaube 1,5 Milliarden Menschen, jeder sechste Erdbewohner.
Ganz genau.
Und oder das fünfte.
Ganz genau. Und das beinhaltet auch nur spezielle Arten von diesen Würmern. Also wenn man alle Würmer der Welt zusammennehme, wäre die Zahl noch viel größer.
Ist es auch was Gutes oder prinzipiell nur schlecht?
Prinzipiell die Würmer, die ich in meinem Fall untersuche, nur schlecht, leider. Oft, je nachdem welche Spezies, mit welcher Spezies der Patient infiziert ist, treten gar keine Symptome auf, aber generell relativ schlecht. Ganz oft verursachen diese Infektionen eben Mangelernährung, weil der Parasit eben das Essen des Patienten isst und der Körper dann halt in Mangelerscheinung aufweist, ganz oft.
Und bei dieser Skala von Gruselwürmern, wenn ich sie so mal nennen darf, gibt es ja die Bandwürmer.
Genau.
Die sind ja ganz schlimm und sehr gefürchtet. Ich glaube, wer genau. Kinder hat zu Hause, der weiß, wie eklig das sein kann.
Das kann sehr eklig sein. Ich glaube, am gruseligsten sind dann noch die Hakenwürmer, so genannt. Die wie kleine Zähne haben und sich dann im Darm wirklich an der Darmschleimhaut sozusagen festsetzen und das Blut des Patienten trinken können. Und das führt dann vor allem in schwangeren Frauen und Kindern natürlich dann ganz oft auch zu einer Blutarmut.
Wie kann man diese Würmer behandeln?
Da gibt es im Moment zwei Medikamente, die auch von der Weltgesundheitsorganisation verschrieben werden. Die heißen Albendazol und Mebendazol. Die auch hervorragend für verschiedene Arten wirken. Aber Teil meines Doktors ist es zum Beispiel, die Kinder, mit denen ich arbeite, zu untersuchen auf eventuelle Resistenzen, die entwickeln können, weil diese Medikamente halt schon seit Jahr und Tag verwendet werden und natürlich dann die Befürchtung entsteht, dass es eventuell in der Zukunft zu Resistenzen führen kann.
Was würde das bedeuten?
Das würde ganz einfach bedeuten, dass die Patienten, die infiziert sind und behandelt werden, natürlich nicht gesund werden und Wissenschaftler eventuell oder falls es dazu kommen sollte, neue Medikamente entwickeln müssen.
Ja. Welche Kinder sind besonders gefährdet?
Ja, besonders gefährdet wirklich im Vorschul- bis Schulalter. Also die Kinder, mit denen ich arbeite, kommen aus Thailand und die liegen im Alter von 2 bis 7 Jahren, die relativ heftig infiziert sind. Das liegt dann eben auch daran, dass relativ junge Kinder draußen im Schlamm spielen, ohne Schuhe in diesen Ländern und dann ganz oft eben infiziert werden.
Was sind so die ersten Symptome?
Die ersten Symptome ganz oft Fieber. Auch Bauchschmerzen ist ganz oft gar nicht so, so einfach festzustellen, womit das Kind infiziert ist, weil Bauchschmerzen generell eben auch ein Symptom für ganz viele andere Sachen sein können. Fieber, Bauchschmerzen und ganz einfach Unwohlsein.
Und was würden Sie Eltern raten, wie können wir verhindern, dass unsere Kinder sich infizieren?
Zum Beispiel Australien oder Deutschland braucht man sich ja gar keine Sorgen zu machen. Da kann man sich überhaupt gar nicht infizieren. Diese Würmer kommen wirklich nur in relativ armen Entwicklungsländern vor, die auch um den Äquator liegen müssen, weil diese Würmer brauchen eine bestimmte Temperatur, um zu überleben. Also wie gesagt, hier in Deutschland, Australien brauchen wir uns da keine Sorgen machen.
Aber Bandwürmer schon?
Bandwürmer schon, ja, leider.
Und wie kann man das verhindern?
Das verhindern? Ganz viel Händewaschen. Ich erinnere mich damals, als wir unsere Spielzeuge über Nacht draußen liegen lassen haben, immer schön die Spielzeuge waschen, weil meine Schwester sich mit einem infiziert hat in der Vergangenheit. Was dann relativ unschön war.
Sieht man diese Würmer?
Normalerweise sieht man die nicht, wenn man ganz schlimm infiziert ist, also wirklich mit Hunderten und Tausenden. Dann werden die sozusagen natürlich mit dem Stuhlgang ausgeschieden und dann kann man die eventuell sehen. Aber generell leben die wirklich nur im Darm und sind so nicht sichtbar.
Aber Sie untersuchen also nicht die Bandwürmer, sondern von diesen hunderten Würmern, die es gibt, die in unseren Darmgegenden leider sich einnisten können, da untersuchen Sie nur drei, nicht wahr?
Genau, drei spezielle, das sind drei Spezies der Fadenwürmer, die Nematoda. Und diese drei Spezies, die ich untersuche, sind einmal die Spulwürmer, die Hakenwürmer und die Peitschenwürmer. Ganz lustige Namen auf Deutsch, auch wenn es relativ gruselige Würmer sind.
Der Reihe nach. Wie schauen die aus? Was gibt es über sie
wie
zu sagen?
Wie schauen die aus? Ganz unterschiedlich. Die Spulwürmer sind relativ dicklich. Die können wirklich so dick wie ein kleiner Finger werden. Die werden so um die 30 cm lang. Eher weißlich-gelblich in der Farbe, also relativ große Würmer. Diese Peitschenwürmer sind sehr, sehr dünn, wie eine Peitsche eben, werden dafür dann aber viel länger. Die können wirklich 50, 60 und Zentimeter und länger werden. Wirklich ganz unterschiedlich und man muss sich halt vorstellen, wenn ein Patient kann mit bis zu Tausenden von diesen Würmern infiziert sein, das kann dann wirklich unangenehm werden.
Und gibt es Gegenden, gerade in den Ländern, die Sie untersuchen, wo Kinder keinen Zugang zu diesen Medikamenten haben?
Weil zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation vor ein paar Jahren eine Publikation veröffentlicht hat, wo entschlossen wurde, dass bis 2020 75% dieser Kinder mit Medikamenten behandelt werden müssen, um halt diese ganz hohe Infektionszahl runterzubringen von 1,5 Billionen. Deswegen werden ganz oft Medikamente gespendet, zum Beispiel von Merck etc. Also da gibt es verschiedene Pharmaunternehmen, die diese Medikamente für umsonst stiften, die dann über die Schulen sozusagen an die Kinder gebracht werden. Also ganz oft bekommen die Kinder dann ein- oder zweimal im Jahr diese Medikamente von ihrem Lehrer gegeben. Das Problem da ist natürlich dann, dass wirklich nur die Kinder in der Schule behandelt werden und die Vorschulkinder, die ganz jungen Kinder dann natürlich dazu oft keinen Zugang haben und dann die Infektionen da halt ganz hoch sein können.
Und diese Würmer werden auch dann von Hand zu Hand weitergegeben, also nicht nur über Schlamm, über Erde?
Die können wirklich nur sozusagen über infiziertes Wasser oder Essen aufgenommen werden. Aha. Weil der Lebenskreislauf ist so, dass wirklich sozusagen der adulte Wurm in deinem Darm lebt und die weiblichen Würmer dann Eier ausscheiden. Und diese Eier werden dann über den Stuhl ausgeschieden. Und das Problem ist halt ganz oft, dass in diesen Entwicklungsländern die Kinder keinen Zugang zu Toiletten oder sanitären Anlagen haben und dann dementsprechend in die Umwelt gehen. Und die Eier gelangen somit ins Grundwasser gelangen, in den Schlamm, in die Erde. Und da brauchen die auch ein paar Wochen. Also diese Würmer oder diese Eier müssen sich dann entwickeln, um kleine Larven zu entwickeln. Und das dauert normalerweise zwischen 2 bis 3 Wochen. Und da kommt natürlich die Temperatur ins Spiel, weil es in diesen Ländern, diesen tropischen Ländern relativ warm ist. Und diese Eier brauchen wirklich die Temperatur, um sich in Larven zu entwickeln. Und dann diese super kleinen Larven, die man gar nicht sehen kann per Auge, die werden dann wieder dementsprechend von Kindern, die eventuell rumlaufen, die werden dann halt wieder aufgenommen und gelangen dann wieder in den Darm, Magen-Darm.
Und als erwachsener Tourist in diesen Ländern, Thailand, Kambodscha, Vietnam und so weiter, läuft man da Gefahr, angesteckt zu werden?
Eventuell ja. Also ich habe zum Beispiel in Australien war ein Zeitungsartikel und auch im Fernsehen ein Tourist, der hat sich tatsächlich am Strand infiziert, weil keine Schuhe getragen wurden. Diese Hakenwürmer, also diese andere Unterart, die können nämlich zum Beispiel sich auch durch die Haut beißen und dann über die Blutgefäße in den Darm gelangen. Und eventuell, also die je nachdem, wo man sich aufhält, muss man halt schon vorsichtig sein. Also in großen Städten, zum Beispiel in Thailand, in Bangkok, da besteht absolut keine Gefahr. Aber wenn man soll das schon im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwo in den Busch geht, irgendwie Buschtrekking, sowas macht, ja.
Sie hören SBS Radio auf Deutsch.
SBS Radio am Montagabend, nach wie vor mit einem Studiogast, Katharina Stracke, eine Doktorandin in Melbourne. Sie untersucht Würmer. Das ist ja nicht gerade ein Thema, mit dem man bei der Party groß irgendwie Eindruck schinden kann. Oder wie ist das? Lachen die Leute oder finden das hochinteressant? Stellen all die Fragen, die ich gestellt habe?
Am Anfang wahrscheinlich eher für Entsetzen sorgen. Wenn man dann erstmal sich unterhält, sind ganz viele ganz interessiert und ja auch erstaunt, wie viele Menschen mit Würmern infiziert sind, wie viele Parasiten es überhaupt gibt, weil ganz viele Leute da ja sonst gar nicht mit in Berührung kommen.
Also wir haben gehört 1,5 Milliarden und zur Präzisierung, das sind also wirklich nur die drei Würmer, die Sie untersuchen. Genau. Wenn man alle mit einrechnet, auch die gefürchteten Bandwürmer, dann sind es viele, viele Milliarden, nicht wahr?
Ganz genau, ja. Ja. Viel mehr.
Was fasziniert Sie vor allem an Ihrer Arbeit?
Was fasziniert mich vor allem? Ganz am Anfang bin ich wirklich nur sozusagen auf dieses Projekt gestoßen, weil ich mein Master in Molekularbiologie gemacht habe und mich da wirklich auf DNA spezialisiert habe, also DNA-Sequenzierung und wie unser Körper funktioniert und wenn da was schief geht, was da passiert. Und ich benutze das im Moment im Zusammenhang mit diesen Würmern, weil ich diese Würmer diagnostiziere, indem ich mir die DNA von diesen Würmern angucke. Wenn wir eben diese Diagnose machen, bekommen wir Stuhlproben von Patienten. Und meine Aufgabe ist da wirklich, die DNA zu extrahieren. Und dann, wenn ich mir die angucke, kann ich wirklich an der DNA feststellen, welche Spezies von Wurm in der Probe war.
Wie schnell geht das heute? Man hat ja früher, als das Ganze aufkam, da mit diesen Ketten, mit DNA, da hat es ja, glaube ich, Monate gedauert, nicht wahr?
Ja, heutzutage viel schneller, weniger als einen halben Tag könnte das dauern. Wirklich die DNA zu extrahieren kann 30 Minuten, nur eine halbe Stunde dauern. Und dann verschiedene Experimente. Wir benutzen eine PCR, das ist eine spezielle Technik, um wirklich diese DNA anzugucken. Das läuft für 2,5 Stunden, also würde ich sagen 3-4 Stunden. In einem halben Tag könnte ich schon eine Diagnose stellen.
Wahnsinn. Warum ist es so wichtig, das anhand von DNA zu untersuchen?
Das ist ganz wichtig, um eben einfach diese verschiedenen Spezies von den Würmern zu unterscheiden. Weil ganz viele von diesen Würmern, die könnte man auch unter dem Mikroskop sehen. Also wenn man eine Stuhlprobe nimmt, die einfach unter das Mikroskop legt, könnte man die dort auch sehen. Aber ganz viele von diesen Würmern sehen einfach sehr ähnlich aus. Und vor allem auch diese Eier, über die wir schon gesprochen haben, die sehen so ähnlich aus, da kann man mit dem bloßen Auge einfach gar nicht differenzieren, welche Spezies das ist. Deshalb ist es halt wichtig, dass ich mir die DNA angucke und dann wirklich auch sehen kann, ganz genau, welche Spezies wo vorkommt.
Und Sie wollen ja auch neue Methoden zur Diagnose finden, nicht wahr?
Ganz genau. Das haben wir sozusagen schon geschafft. Wir haben da mit einer Firma hier, mit einer australischen Firma hier, die spezialisieren sich auf Diagnostik. Mit denen haben wir zusammengearbeitet und ein Verfahren entwickelt, dass es uns viel einfacher macht, wirklich eine Diagnose zu stellen, weil ich wirklich mit einem Robot arbeite, der für mich sozusagen die Experimente laufen lässt, was dann viel schneller geht. Und diese Plattform, die erlaubt es mir auch, jede Probe parallel auf 8 Spezies zu untersuchen. Also nicht nur für eine, sondern in jedem Experiment kann ich wirklich 8 Spezies feststellen, die eventuell da sind.
Und es geht auch um die Resistenz von Medikamenten.
Ganz genau. Diese Diagnostikplattform, das ist dann sozusagen ein Teil meines Doktors und ein anderer Teil ist wirklich auch zu gucken, ob eventuelle Resistenzen auftreten oder schon aufgetreten sind in diesen menschlichen Proben, die wir haben, weil in der Vielzucht, in der Vergangenheit schon Resistenzen aufgetreten sind und da diese 2 Medikamente, über die wir gesprochen haben, schon gar nicht mehr anschlagen. Und bedenklich ist natürlich jetzt auch, dass diese Resistenzen eventuell in der Zukunft auch in menschlichen Proben vorkommen können oder diese Würmer jetzt resistent werden.
Das hätte natürlich katastrophale Folgen für sehr, sehr viele Menschen, vor allem Kinder in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern. Besteht großes Interesse von Seiten der Pharmaindustrie an Ihren Resultaten, wenn Sie dann mal fertig sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Momentan ist es wirklich mehr die Weltgesundheitsorganisation, die sich darauf spezialisiert, die da wirklich Pläne und Vorschriften vorgelegt haben bis 2020, dass da was gemacht werden muss. Von der Pharmaorganisation im Moment leider nicht so viel, wie wir gerne hätten. Das Problem ist natürlich, dass ganz viele andere infektiöse Krankheiten gibt in Schwellen- und Entwicklungsländern, die eventuell mehr Menschen infizieren als diese Würmer. Und das ganz große Problem ist natürlich auch, selbst wenn neue Medikamente hergestellt werden können, die auch wirksam sind, das Problem ist natürlich immer, dass diese Kinder wieder infiziert werden. Ganz einfach, weil sie keine sanitären Anlagen haben. Also ein ganz großer Punkt ist natürlich dann auch einfach die Entwicklung in den Ländern und wirklich Toiletten und Badezimmer und sanitäre Anlagen zu bauen.
Ja. Wie so oft, also Prävention ist oft besser als heilen, vorbeugen. Jetzt aber trotzdem für die, die es halt trifft und die vielleicht keinen Zugang zu Medikamenten haben oder, ganz schlimmer Fall, die Krankheit nicht anspricht auf diese Medikamenten, weil die Würmer resistent werden. Gibt es da irgendwelche natürlichen Methoden? Also wie wurde das früher zum Beispiel behandelt? Das gab es ja bestimmt schon seit jeher.
Ja, früher, nach meinem Wissen, gar nicht behandelt. Das Schlimme ist, wenn man infiziert ist, bis auf diese zwei Medikamente, meines Wissens nach hilft sonst nichts. Also muss man wirklich Medikamente nehmen. Aber wie gesagt, ganz oft können diese Infektionen auch gar keine Symptome hervorrufen. Also wenn man wirklich nur mit einer Handvoll von Würmern infiziert ist, kann das ganz oft gar keine Symptome haben und man lebt trotzdem gesund und glücklich weiter. Ja.
Sie leben seit 4 Jahren in Melbourne. Wie lange sind Sie noch da für das Doktorstudium?
Für den Doktor mindestens noch ein halbes Jahr, weil ich meine Doktorarbeit jetzt im Oktober einreichen werde. Eventuell noch ein bisschen länger, bis dann meine offizielle Abschlussfeier stattfindet. Ja, mal schauen.
Und dann die große Frage, bleiben Sie danach in Australien?
Das ist eine gute Frage auch. Erstmal nicht. Ich würde nämlich gerne als Wissenschaftler ganz oft einen Postdoc machen. Das ist sozusagen eine Kurzzeitstelle, auch wieder in der Forschung, in einem anderen Bereich, in einer anderen Forschungsgruppe. Dafür würde ich gerne wieder nach Europa. Muss nicht Deutschland sein, aber gerne Europa und danach eventuell wieder zurück, weil Melbourne schon sehr schön ist.
Und darf ich fragen, geht das visatechnisch ohne Probleme?
Visatechnisch, das ist auch eine sehr gute Frage. Ja, um einen Doktor hier zu machen, braucht man ein Studentenvisum. Das bekommt man auch für den gesamten Zeitraum, den man hier am Doktor am Arbeiten ist. Ja, für diese Postdoc-Stelle danach, es ist nicht so schwierig wie andere Visas zu bekommen, aber man muss auch schon durch die normalen Verfahren gehen, sich beantragen. Ja, man muss schon die normalen amtlichen Hürden hier nehmen.
Was halten Sie davon, dass quasi Australien Ihnen erlaubt, für x Jahre hierher zu kommen, wahrscheinlich auch sehr viel Geld zu bezahlen für das Studium hier, dann aber keine Garantie besteht, dass Sie hier bleiben dürfen?
Das ist halt schon schade, weil man sich über so viele Jahre natürlich hier eingelebt hat. Wie gesagt, Melbourne ist eine super Stadt. Man hat Freunde und Anschluss gefunden. Es ist natürlich dann schon schade, wenn man das alles wieder aufgeben muss und nach Hause gehen. Ja, es wäre schön, wenn man hier, nachdem man vor allem auch einen Titel, einen Abschluss hier von der Uni bekommen hat, wenn man dann doch mehr Möglichkeiten hätte zu bleiben, was ganz oft nicht der Fall ist, weil ganz viele Jobs hier wirklich, braucht man Permanent Residency, also eine permanente Aufenthaltsgenehmigung, was ich leider natürlich nicht habe.
Das ist ja schon ein bisschen unfair, nicht wahr? Also Sie tragen ja auch bei zum Erfolg von Australien, zum Renommee der Universität. Die können sich jetzt dann rühmen bald mit ihrer Doktorarbeit, mit dem, was sie herausgefunden haben. Aber Sie selbst haben eben keine Garantie, dass Sie hier bleiben dürfen. Wie ist das bei anderen?
Ich glaube, bei meinen Freunden und Bekannten ist das ganz genauso. Ja, wie gesagt, man hat hier halt gar keine Garantien. Und ja, wie gesagt, man weiß halt, worauf man sich einlässt. Ich glaube, ja, jeder Student, der hier anfängt oder einen Doktor macht oder wirklich Master oder Bachelor, wie auch immer, man weiß halt, worauf man sich einlässt, weil man am Anfang auch, wie gesagt, diese Hürden nehmen muss, wie ja, ein Sprachtest. Wir brauchen ein Stipendium, also ohne Stipendium dürfte ich meinen Doktor gar nicht machen. Da muss man sich für bewerben und ganz viele andere Tests eben. Und man weiß halt von Anfang an, dass man leider nicht länger bleiben kann. Und wenn man doch länger bleiben wollen würde, dann muss man sich halt ja frühzeitig um anderes kümmern. Aber es ist, wie gesagt, schon schade und es wäre halt schöner, wenn man da mehr Unterstützung hätte, auf jeden Fall.
Und sich sponsoren lassen von einem Arbeitgeber, ich weiß nicht, ein Pharmaunternehmen oder ja?
Das geht leider, wie gesagt, nur bei ja, einem eigenständigen Arbeitgeber, also wie gesagt, einer Pharmafirma. Aber wenn ich zum Beispiel in der Forschung bleiben möchte, an einer Universität, da bekommt man ganz oft leider keine, wird man ganz oft leider nicht gesponsert.
Das ging gerade noch mal gut, bis auf die Narben, die geblieben sind. Ich versteck mich hinter meiner Wut, der nächste Einschlag kommt bestimmt. Alles, wofür ich gekämpft hab, scheint verloren. Jedes Gefühl wie zu ewigem Eis erfroren. Ich war durch die Nacht, bis ein neuer Tag anbricht. Nur die schlafende Stadt, das Mondlicht und ich.
Musik gewünscht von unserem Interviewgast heute Abend, Katharina Stracke, eine Doktorandin in Melbourne am Walter and Eliza Institute for Medical Research, das WEHI. Was sind so Ihre Hobbys und Interessen hier in dieser Stadt Melbourne?
Ja, meine Hobbys und Interessen haben sich sehr verändert, seit ich hier bin, weil natürlich der australische Lebensstil ganz anders als der Deutsche ist. Man ist ganz viel draußen in der Sonne. Ich habe hier ganz klischee-mäßig Surfen angefangen, was auch super Spaß macht. Aber mein größtes Hobby momentan gehe ich zum Zirkustraining und mache ja, Trapez und solche Sachen.
Oh, da müssen Sie uns mehr drüber erzählen.
Ja, es war wirklich nur als Doktorand, wie Sie sich vorstellen können, ja, sitzt man ganz oft am Schreibtisch und hat keine Bewegung. Und dementsprechend wollte ich halt gerne ja, ein Hobby anfangen, wo ich ein bisschen mehr Bewegung habe und einfach ja, ein bisschen den Frust ab und zu mal rauslassen kann. Und bin dann durch eine Bekannte auf Zirkustraining gestoßen, wo man wirklich hier diesen Reifen in der Luft und dieses Tücher- und Trapeztraining machen kann. Was ich vor anderthalb Jahren jetzt angefangen habe und auch relativ gut drin geworden bin, falls ich das so sagen darf.
Also mit Vorstellung, öffentlich, Aufführung etc.?
Kann man. Für uns eher hobbymäßig. Wir haben ja eine kleine Veranstaltung am Ende von jedem kleinen Semester, aber das ist dann wirklich mehr für Bekannte und Freunde. Einmal im Jahr gibt es hier wirklich eine große Veranstaltung in Melbourne. Das ist dann aber wirklich mehr für Semi-Profis, wo ich mich persönlich da nicht zuzähle.
Ja. Und bald sind ja Wahlen in Australien. Interessiert Sie das? Verfolgen Sie das? Sie müssen ja oder dürfen ja nicht wählen.
Ganz genau. Ja, verfolgen schon. Also ich, ja klar, ich denke, man verfolgt immer die Nachrichten in dem Land oder in dem Gebiet, wo man wohnt. Ich ja, halte mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden und bin da wirklich ganz interessiert. Das ist einer der Nachteile, finde ich, oder den man hat, wenn man hier lebt, dass man hier nicht wählen kann und auch in Deutschland nicht, weil man sozusagen im Limbo in der Mitte hängt. Ja.
Das kann man irgendwie nicht lösen, oder?
Ja. Ist leider schade. Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass es besser wäre, wenn man dort wählen könnte, wo man lebt, weil man sich da wirklich ja, wählt für seinen eigenen Lebensstil, für die eigene Umgebung, für die Nachbarschaft, wo man lebt. Aber wie gesagt, ja, das kann man leider natürlich nicht lösen.
Ja, man müsste irgendwo eine Grenze ziehen, also nicht, dass Backpacker oder Touristen dann auch mitwählen. Aber bei Ihnen, Sie sind ja 4 Jahre hier, wäre durchaus diskussionsbar.
Ja, es wär schon schön, wenn man da wirklich so ein kleines Mitbestimmungsrecht hätte. Ja, aber wie Sie schon sagen, es wäre halt hart, da eine Grenze zu ziehen.
Und per Briefwahl in Deutschland weiter teilzunehmen?
Das habe ich am Anfang so gemacht. Leider musste ich mich aber in Deutschland abmelden beim Einwohnermeldeamt, weil ich einen Reisepass über das Konsulat hier beantragen musste. Und da war eine Bedingung, dass ich mich abmelden musste. Und natürlich, wenn ich zu Hause abgemeldet bin, kann ich natürlich nicht mehr wählen. Ja, das ist leider nicht möglich.
Okay. Katharina Stracke, vielen, vielen Dank für diesen Besuch bei SBS Radio. Wir haben viel gelernt über Ihre Arbeit im Labor und auch über Ihre Hobbys und Interessen.
Super.
Wann kann man Sie sehen oder ist das wirklich nur für Freunde und Bekannte da auf dem Trapez?
Meine Aufführung. Auf Instagram oder Twitter habe ich ein paar Bilder. Also wenn man mich sehen möchte, kann man mir da folgen.
Okay, die Adresse?
Die Adresse ist K. Stracke, also K-A und dann mein letzter Name Stracke.
Wunderbar. Vielen Dank.
Dankeschön.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.